Ja, es war dieses Wochenende nicht so ganz einfach, den nötigen Raum zur Konzentration und Vorbereitung zu haben. Auch gestern mit allem Zusätzlichen, der Herr weiß es, und wir sind trotzdem dankbar, dass wir sein Wort haben dürfen, das eine so klare Leitlinie für uns ist. Ich bin so dankbar auch für diese Worte, die Kim gelesen hat. Wir lesen es so schnell, aber es sind so tiefe geistliche Vorrechte, die wir darin lesen. Jetzt gerechtfertigt durch sein Blut. Gerechtfertigt durch sein Blut. Verstehen wir, was das bedeutet? Verstehen wir, wenn wir jetzt Lukas 11, jetzt diese Tragik gesehen haben, die Bosheit des Menschen? Die unveränderliche, die tiefe, die nicht wegwaschbare Bosheit des Menschen, in dem sich jeder Mensch befindet vor Gott, nach den Maßstäben Gottes, total verdorben und böse. Und hier steht, es gibt Menschen, die sind gerechtfertigt durch sein Blut. Das bedeutet, Gott schaut nur auf eines, wenn er einen Menschen anblickt. Ist das ein Gerechter oder ist es ein Ungerechter? Das ist das einzige Kriterium. Und wer ungerecht ist vor Gott und in der Ungerechtigkeit bleibt, er wird in die ewige Finsternis und Verlorenheit gehen. Was für ein schreckliches Sterben. Genau zu wissen, ich gehöre nicht zu den Gerechten. Das weiß der Mensch vor seinem Tod. Welch ein Todeskampf, welch ein furchtbarer Zustand. Nichts kann es lindern. Kein Geld, keine Lust, keine Ablenkung, nichts kann es mehr mildern. Und auf der anderen Seite derjenige, der durch das Blut gerechtfertigt worden ist. Das heißt, Gott schaut auf ihn oder auf sie und sieht sie oder ihn völlig gerecht. Gerecht in seinen Augen, nach dem, wie er Gerechtigkeit definiert. Was heißt Gerechtigkeit bei Gott? Gerechtigkeit bei Gott bedeutet zum Beispiel völlige Sündlosigkeit, völlige Heiligkeit, die seinem Maßstab entspricht. Völlige Gerechtigkeit in Bezug auf sein Gesetz. Das ganze Gesetz hat er gegeben. Ich meine auch das alttestamentliche Gesetz. Weil darum geht es ja im Römerbrief. Dass das Gesetz, nebst dem Gewissen des Menschen, da hat Gott dann das Gesetz gegeben und das Gesetz verurteilt den Menschen. Macht ihn sofort, offenbart sofort seine Bosheit. Seine tiefste Bosheit kommt erst so richtig ans Licht durch das Gesetz, das Gott gegeben hat. Und Gott sagt, Mensch, du musst nach dem Gesetz gerecht sein, sonst kann ich dich nicht akzeptieren. Und darum ist der Herr Jesus gekommen. Um diese Gerechtigkeit Gott dem Vater zu geben, die er verlangt von den Menschen. Und er hat diese Gerechtigkeit erfüllt, die Gott fordert. Er hat sie nicht knapp erfüllt, er hat sie vollständig erfüllt. Und die Gnade ist jetzt, dass er darüber verfügen kann. Der Herr Jesus kann über diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, verfügen. Er kann sie den Menschen übergeben. Seine eigene Gerechtigkeit, ihnen einfach geben. Er gibt sie nicht allen Menschen. Diese Gnade, dass der Mensch die Gerechtigkeit Jesu haben könnte und so vor Gott erscheinen könnte, die gibt er nicht automatisch allen Menschen. Wir wissen, was es braucht. Das Gesetz halten, gute Werke tun. Nein. nützt alles nichts. Glauben. Glauben. Sich beugen, sich demütigen vor Gott und sagen, du hast recht, ich bin durch und durch böse. Ich kann dir nichts bringen. Aber ich glaube an das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi, dass er für diese meine Bosheit gestorben ist und dass er die Gerechtigkeit erfüllt hat, die vor Gott gilt. Und im Glauben nehme ich diese Gerechtigkeit Jesu an. Das ist alles, alles, was der Mensch tut. Das ist hindurchtreten durch die enge Pforte. Dieses Beugen, dieses Zugeben und dieses Ergreifen im Glauben von der Gerechtigkeit Jesu Christi. Darum schreibt Paulus, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, drum haben wir Frieden mit Gott. Es gibt keinen anderen Weg, Frieden mit Gott zu haben. Drum wissen wir, wir werden auferstehen mit Jesus. Wir werden leben mit ihm, wie Römer 6 nachher sagt. Wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, wenn wir mit ihm gestorben sind, in diesem Moment, wo wir uns gebeugt haben, wo wir zugegeben haben, dass wir durch und durch böse sind und ihn als unseren Herrn und Retter brauchen, dass unter diese Tatsache gebeugt haben, da sind wir mit Christus gestorben. Der alte Mensch ist gekreuzigt worden mit Christus, juristisch. Und weil das so ist, darum werden wir auch mit ihm leben. Wir werden leben. Der Tod spielt überhaupt keine Rolle. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir werden leben, auch wenn wir sogleich sterben. Unser Leib, der muss abgetan werden. Es ist ein jämmerlicher Leib am Ende unseres Lebens. Selbst der blühendste Leib vor Gott ist er jämmerlich. Durch die Sünde kaputt gemacht, gezeichnet. Voller Bosheit und böser Lust und so weiter. Der muss weggetan werden. Und wir dürfen uns freuen, je eher er weggetan wird, je besser für uns. Jeder Tag früher ist ein Tag besser, wo dieser Leib weggetan wird und wir angetan werden mit dem ewigen Leib der Herrlichkeit. Welche Freude, wenn wir zu ihm gehen dürfen. Das ist das, was Kim gelesen hat in Römer 5. Genau das. Und jetzt dürfen wir weiter im Lukas 11 gehen und sehen, wie sieht denn das praktische Leben hier jetzt noch aus? Der Herr will, dass wir die Tage ausnützen, die wir haben, die er uns noch gibt. Je eher wir zu ihm gehen dürfen, umso besser, das ist wahr. Aber das heißt nicht, dass wir nicht jeden Moment unseres Lebens ausnützen sollen, den wir noch haben, um ihm zu leben. Ihm zu leben, um uns auch in diesem Schmelzofen der Prüfungen, der Bedrängnisse behandeln zu lassen vom Herrn. Darin lernen, Stand zu halten und uns so bearbeiten zu lassen und das Gold herausschaffen zu lassen, wie es der Herr so wunderbar tut. Er weiß das Maß, er behandelt niemanden von uns ungehörig in dieser Sicht. Er bedrängt niemanden von uns ungehörig. Er hat das Maß für jedes und jeden von uns. Und jedes hat die Möglichkeit zu lernen, Stand zu halten in seiner Situation, in seiner Bedrängnis und sagen, Herr, ich halte dir still. Du wirst es tun. Du hast recht, bitte fahre weiter, bearbeite mich, verändere mich. Und wir werden uns eine Ewigkeit freuen über alles, was er an uns verändern konnte. Über jedes Detail werden wir uns eine Ewigkeit lang freuen. Lukas 11, wir haben das letzte Mal die Verse 24 bis 26 vor allem besprochen, diese eindrückliche Schilderung des Herrn Jesus, dieses Bild auf sein Volk, das gereinigt und geschmückt wurde durch seinen Dienst, durch auch schon den Dienst des Johannes, des Täufers. Und das dann sehr freudig diese Befreiung und Reinigung angenommen hat und dann selber weitergehen wollte. Diese Warnung und Ermahnung auch an uns, dass wir nicht einfach jetzt weiterfahren und selber wieder bestimmen, sondern dass er alles bestimmen darf in unserem Leben. Und jetzt lesen wir die Verse 27 und 28. Wir müssen uns vor Augen halten, das ist unmittelbar in dieser Situation, wo der Herr das gesagt hat. Es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste sein. Und dann geschah es. Vers 27. Es geschah aber, als er dies redete. Da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Was denken wir über die Aussage dieser Frau? Was denken wir darüber? Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Im ersten Moment scheint das doch eine gute, eine geistliche Aussage zu sein von dieser Frau. Und ja, ganz sicher stimmt es auch. Es ist auch völlig zutreffend, was sie sagt. Sicher ist Maria eben glückselig zu preisen, dass Gott sie auserwählt hat, die Mutter Jesu Christi zu werden. Schlagen wir auf Lukas 1. Vers 47 und 48. Der Lobpreis der Maria dort, als sie schwanger war mit dem Herrn Jesus. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Das stimmt, das ist wahr. Und Maria sagt: Gott, mein Retter. Sie freut sich über Gott, ihren Retter. Warum? Der Engel hat ihr angekündigt, dass sie schwanger werden wird. Und zwar von Gott selber. Und dass sie ihn, dieses Kind, Jesus nennen soll. Und Maria hat das sehr wohl verstanden, was Jesus heißt. Gott ist mein Retter. Er ist Retter. Und sie freute sich über ihren Retter. Und wir merken auch, das heißt noch nicht automatisch, dass Maria ihn zu ihrem Herrn machen wird. Aber er ist ihr als Retter begegnet. Ja, Gottes Segen für euren Einsatz. Das Problem hier mit dieser Aussage von dieser Frau ist, dass sie in einem derartigen Moment, nach dem, was der Herr soeben gesagt hat, in diesem tragischen Moment eigentlich, lenkt sie ab vom Sohn Gottes. Auf wen? Auf den Menschen. Auf Maria. Und das in einem Moment, wo die Mehrheit des Volkes den Sohn Gottes, den Messias, offen ablehnt, anstatt sich vor ihm niederzuwerfen, sich zu demütigen und Buße zu tun. Und in einem Moment unmittelbar, nachdem der Herr Jesus diese ernste Warnung ans Volk ausgesprochen hatte, dass die Dämonen und die tiefe Finsternis zurückkehren werden und es schlimmer denn je wird mit dem Volk. Und wie wahr ist das seither gewesen? Und in diesem Moment macht diese Frau diese Aussage. Es ist symptomatisch, also zeichenhaft für ein Volk und für eine Menschheit mit vielen religiösen Bedürfnissen, aber ohne echten Glauben, mit hoher Meinung von Religion, aber ohne echten Glauben. Nämlich der Mensch selber wird ins Zentrum gesetzt. Und zwar statt erschüttert und gedemütigt zu sein über sich selber und Buße zu tun vor dem allmächtigen Gott nach dieser schwerwiegenden Warnung des Herrn Jesus, dieser unüberhörbaren Warnung an das ganze Volk, versucht das Volk schon wieder, der Mensch schon wieder, sich selber ins Zentrum zu setzen. Und es ist zeichenhaft auch eben für die falschen Religionen. Das Zentrale dort ist der Mensch. Der Mensch bestimmt, was gut oder schlecht ist. Der Mensch macht den Maßstab für die Gerechtigkeit, die Gott dann im Fall akzeptieren soll. Wie böse, wie verkehrt vor Gott. Der Mensch bestimmt, was gut oder schlecht ist. Ob das nun zum Beispiel der Katholizismus sei. Ein Mensch, der Papst, wird zum Mittler erhoben zwischen Gott und den Menschen. Und realisieren wir hier die Antönung in diesem Ereignis. Die Frau hier ist ein treffendes Bild für die katholische Kirche, welche die Maria zur Anbetungswürdigkeit erhebt. Treffende Prophetie auf das, was kommen wird in diesem Ereignis. Aber auch andere Religionsphilosophien, Philosophien, die nichts anderes als Religion sind, wie zum Beispiel der Feminismus. Eine Frau stellt eine Frau ins Zentrum, in so einem Moment. Bezeichnend die Antwort des Herrn Jesus darauf. Vers 28. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren oder halten, vom griechischen Wort her. Hören und halten des Wortes Gottes. Das sind die wirklich Glückseligen. Vielmehr sie sind die Glückseligen. Welches Vorrecht und welche Gnade ist der Maria tatsächlich widerfahren, dass sie die irdische Mutter des Herrn Jesus werden durfte, auserwählt wurde? Der Engel hat ihr gesagt, Gnade ist ihr widerfahren von Gott. Das stimmt. Aber auch wenn wir denken, welche Bevorzugung und welche Gnade ist Israel widerfahren, dass es zu Gottes Volk, zu Gottes Eigentum, ja zu Gottes Ehefrau erwählt wurde. Wie viele Vorteile haben sie dadurch gehabt, wenn wir Anfang von Römer 9 lesen, wo all diese Vorteile aufgezählt werden. Ihnen sind alle Verheißungen. Ihnen ist das Wort Gottes. Ihnen ist die Zukunft, die Zusage. Ihnen ist der Retter, der Herr, zuteil geworden. Der Messias. Aber auch welches Vorrecht ist all den Menschen zuteil geworden, die vom Messias höchstpersönlich in seinem irdischen Dienst geheilt wurden, berührt wurden, von Dämonen befreit oder vielleicht sogar aus dem Tod zurückgerufen wurden. Welche Gnade ist ihnen widerfahren? Aber kein einziges dieser Ereignisse, keines dieser Vorrechte bewirkte oder bewirkt das Wichtigste im Leben eines Menschen. Diese gewaltigen Vorrechte. Nichts bewirkt das eine, was wirklich zählt. Das Wichtigste. Die Neugeburt. Die Rettung vor dem ewigen Tod. Die ewige Herrlichkeit bei Christus. Weder Maria war automatisch gerettet, noch das Volk Israel. Im Gegenteil, wir wissen die Geschichte. Noch all diese Menschen, die Heilung erfahren haben vom Herrn. Es ist alles eine Frage der Zeit. Und dann kommt die letzte Frage vor Gott. Gerecht in den Augen Gottes, ja oder nein? Plötzlich zählt nichts mehr, was der Mensch erlebt hat. Sein Umfeld, seine Herkunft, seine Kindheit, sein Leben, seine Schwierigkeiten, sein Terror in dieser Welt, vielleicht in einer zerrütteten Ehe, was auch immer. Nichts zählt mehr, was er Gutes getan hat. Nichts zählt mehr. Nur das eine. Gerecht vor Gott, ja oder nein. Dasselbe trifft für Maria, die Mutter Jesu, zu. Dasselbe trifft für seine leiblichen Brüder oder Halbbrüder zu. Gerecht nach dem Maßstab Gottes oder nicht. Ist das nicht ein Riesengeschenk, was hier uns entgegenkommt, die Tatsache, dass jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu den Glückseligen zu gehören. Jeder Mensch. Es gibt keine Klassen, es gibt keine Kasten, es gibt keine Bevorzugten. Es gibt nicht einmal in dieser Beziehung ein bevorzugtes Volk Gottes. Sie haben viele Vorzüge, aber sie haben umso höhere Verantwortung und sie werden umso tiefer hinuntergeworfen werden, wenn sie nicht die Gerechtigkeit Jesu Christi angenommen haben. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu den Glückseligen zu gehören. Ob er jetzt zeitgleich mit dem Herrn Jesus lebte, ihn sah von Angesicht zu Angesicht, ob er jetzt Jude ist, aus hohepriesterlichem Geschlecht oder königlichem Geschlecht stammt oder nicht, ob jemand ein völlig rechtsloser Leibeigener ist oder war im Mittelalter, völliger Abschaum behandelt, oder ob er ein namensloser Niemand aus zerrütteten Verhältnissen dieser postmodernen Welt ist. Jeder hat die Möglichkeit, zu den Glückseligen zu gehören. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Da haben wir einmal mehr eine Definition, was rettender Glaube ist. Gottes Wort hören und halten ist gleichbedeutend mit rettendem Glauben. Ich möchte die wichtige, passende Parallelstelle dazu aus Kapitel 8 lesen. Kapitel 8, Vers 21. als in der ganzen riesigen Volksmenge seine Mutter und seine leiblichen Brüder zu ihm wollten. Und die Leute sagten, hey, im Fall, deine Mutter ist da. Und seine Antwort, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Der Herr Jesus hat viele, viele Gesetze in den Köpfen der Menschen umgestellt, haben wir das letzte Mal schon gesehen. Er war nicht politisch korrekt. Er hat nichts auf Etikette gegeben, weil er wusste, das rettet niemand. Es gibt eine entscheidende Frage unter den Menschen, unter denen ich wirke hier. Hören Sie das Wort. Hören Sie es auf eine Art und Weise, dass Sie es nachher tun. Glauben Sie oder glauben Sie nicht? Ja, den nächsten Abschnitt haben wir schon besprochen, Vers 29 bis 32, im Rahmen, wo wir die Bosheit des Volkes betrachtet haben. Der Jesus ihnen direkt sagte wieder, ohne Etikette, dies ist ein böses Geschlecht. Es wird verurteilt werden von den Heiden. Dieses Volk, das all diese Vorteile hat. Und so gehen wir weiter zu Vers 33. Es steht alles in engem Zusammenhang mit dem, was bisher in Kapitel 11 passiert ist. Lukas 11, Vers 33. Niemand aber zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Diese selbe Aussage steht im Ganzen viermal in den Evangelien, oder beziehungsweise nur in Matthäus, Markus und Lukas. Genau diese Aussage, viermal. Es muss sehr wichtig sein. Es ist so einfach ja auch zum Verstehen. Stellen wir vor, all diese Deckenlichter da, sie würden irgendwie unten am Stuhl kleben oder so. Gäbe auch ein bisschen Licht, aber wäre völlig sinnlos, kommt niemandem in den Sinn. Wenn wir einen Raum ausleuchten, dann geht es darum, wie bekommt man am meisten Licht? Wo muss man es hinstellen? Und sicher nicht die Lampe nehmen und unter irgendein großes Gefäß darüber, einen großen Eimer darüber, unter den Scheffel stellen, sondern auf den Leuchter kommt es. Warum? Weil man Licht braucht in der Finsternis. Man muss etwas sehen können. So einfach zu verstehende Aussage. Auch ein Beispiel dafür, wie wichtig der Zusammenhang ist. Gerade wenn wir so gleiche Aussagen lesen, aber in unterschiedlichem Zusammenhang, dann müssen wir realisieren, dass diese Aussage etwas, auch etwas Unterschiedliches betonen will, betonen kann. Und das ist auch hier der Fall. Wenn wir vielleicht wieder eine Seite oder zwei weiter vorne, Kapitel 8, Vers 16, wo der Jesus das genau Gleiche schon gesagt hat, lesen. Da war der Zusammenhang ein anderer. Er sagte das nach diesem Gleichnis vom Sämann und von der Saat, die auf guten Boden fiel, auf ein gläubiges Herz und das das Wort aufgenommen hat und behalten hat und umgesetzt hat und Frucht gebracht hat mit standhaftem Ausharren. Und dann sagt er, niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Und wenn wir dazu noch rasch die Parallele in Matthäus aufschlagen, Matthäus 5, Vers 15, auch wieder die gleiche Aussage. Vielleicht lesen wir 14 auch noch, ist so wichtig auch in unserem Zusammenhang, auch wenn wir hinaustreten, das Evangelium weitergeben wollen. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Wir kennen diese Städte, vielleicht wart ihr auch schon in der Toskana, auf diesen Hügeln, diese alten Städte. Und in der Nacht alles erleuchtet. Von weit her sieht man die Städte. Immer zu oberst auf den schönen Hügeln ist die Stadt. Genau das wird gebraucht, das Bild hier. So eine Stadt kann nicht verborgen bleiben. Auch wir als kleine Gemeinde, wir sollen das Licht sein. Das heißt, wir können nicht verborgen bleiben. Und ich bin überzeugt, wenn man die Menschen fragen würde, die durch den Islicker Herbstmarkt pilgen, was war für euch eine der auffälligsten Stände oder der auffälligsten Dinge, die da preisgegeben, feilgehalten wurden? Nicht der besten oder der schönsten, sondern einfach der für euch speziellsten. Wir würden sehr oft genannt. Wir, da die Frommen, die dort versuchen, den Leuten etwas zum Lesen abzugeben. Sofort käme das den Leuten in den Sinn. Es kann eine Stadt auf dem Berg nicht verloren gehen, nicht verborgen bleiben. Und die Menschen werden einmal dem wieder begegnen, dass sie uns begegnet sind am Herbstmarkt. Und dass über Jahre die gleichen Leute die Straßenseite gewechselt haben. Sie werden dem wieder begegnen. Und ich wünsche ihnen, sie bleiben einmal auf der gleichen Straßenseite, kommen vorbei und öffnen ihr Herz. Dafür wollen wir ja beten. Ihr seid das Licht der Welt. Vergessen wir das nicht. Und jetzt Vers 15. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll auch euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das wird auch zukünftig sein. Viele Menschen preisen uns nicht für die Werke, die wir tun, jetzt. Aber einmal werden sie den Vater im Himmel preisen, dass er solche Kinder hatte, die solche Werke taten. Der Zusammenhang macht ganz klar, hier geht es darum, um uns selber, die wir Kinder Gottes sind, die wir gläubig sind, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen und es nicht unter den Eimer stellen. Nehmen wir den Eimer weg und lassen wir das Licht, das ist ja nicht unser Licht, das ist sein Licht, leuchten durch uns. Hier in Lukas 11 ist der Zusammenhang etwas anders. Bin ich überzeugt, dass eine etwas andere Betonung nach dem, was jetzt vorgefallen war in diesem Kapitel 11, eine etwas andere Betonung vorliegt. Hier ist es nämlich Gott, Gott selber, der das wahre Licht angezündet hat in seinem Haus Israel und in der ganzen Welt. Er hat es angezündet. Und dieses Licht stellt jeden Menschen unter die Verantwortung. Nämlich, wie er oder sie zu diesem Licht sich stellt. Gott hat das Licht in dieser Welt angezündet. Und jeder Mensch muss verantworten, wie er sich zu diesem Licht stellt. Wer ist dieses Licht?
Jesus.
Ganz klar. Er ist der, der als Licht in diese Welt gekommen ist. Und wer noch? Sein Wort ist ein helles Licht, ja. Und wer noch?
Die Gemeinde.
Ja. Ihr seid das Licht der Welt. Soeben gelesen. Ihr seid das Licht der Welt. Der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Verstehen wir, wie eng wir mit dem Herrn verbunden sind? Als seine Gemeinde. Dass er das sagt. Er, das wahre, das einzig wahre Licht. Und er sagt seiner Gemeinde, ihr seid das Licht der Welt. Ist das nicht unerhört und fast unfassbar? Und hier in Lukas 11 diese Tragik. Die Obersten des Volkes, der Großteil des Volkes, sie wollten dieses Licht verdunkeln. Ganz aktiv verdunkeln. Stellen wir uns das vor. Durch ihren bewussten Unglauben. Es war ein bewusster Unglaube. Der Glaube war ihnen so klar offenbart, was es jetzt heißt, zu glauben oder nicht zu glauben. Und sie haben sich bewusst für den Unglauben entschieden, um dieses Licht zu verdunkeln. Im Auftrag des Teufels. Im Auftrag des Teufels, der bis heute mit all seinem Wirken versucht, das Licht des Evangeliums zu verfinstern und auszulöschen. Durch alle Jahrhunderte, bis heute genau dieses Werk perfektioniert hat. Was haben wir für Beispiele in der Kirchengeschichte? Wie hat der Satan das Licht des Evangeliums verdunkelt vor den Menschen?
Ja, das Wort war jahrhundertelang verboten, zu lesen und zu verbreiten. Ja.
Das ist vielleicht das wichtigste Beispiel von allem, wie er das gemacht hat. Ein Angriff nur auf dieses Wort. Das muss den Menschen weggenommen werden. Um jeden Preis, koste es, was es wolle. Und er hat es nicht geschafft. Es gab immer das klare, das geschriebene Wort. Und Gott ist, wir werden einmal staunen, welche Wunder passiert sind mit dem Wort Gottes durch all die Jahrhunderte hindurch. Und dann kam diese Zeit, wo das Wort freigegeben wurde. Er konnte es, ich bin überzeugt, Gott ließ es ihm nicht mehr länger zu, das Wort vor den großen Volksmassen wegzunehmen, verborgen zu halten. Er hätte es noch so gerne weitergeführt. Aber es gibt für alles eine Grenze. Und das war die Grenze. Und dann wurde das Wort freigegeben. Und es hat sich explosionsartig ausgebreitet, auch mit dem Buchdruck nachher. Und dann gab es viele andere Methoden, das Wort zu unterdrücken, die er sich ausgedacht hat. Nicht zuletzt durch brutalste Verfolgungen von denen, die das Wort hatten, haben wollten selber oder predigten. Schrecklichste Verfolgungen. Und daneben aber dieses gewaltige Hervorleuchten dieses Wortes. Ich habe kürzlich einen Bericht gelesen, in diesen Jahren 1600, Beginn 1600 bis 1680, was da für ein Bewusstsein in weiten Bevölkerungsschichten war über den Wert des Wortes Gottes. So wie es heute hunderte von Wissenschaften gibt, das war diejenige Ausbildung, die man wollte, diejenige Wissenschaft, die man haben wollte, belehrt zu sein, gelehrt zu sein im Wort Gottes, das Wort Gottes zu kennen. Das hat dazu geführt, dass es ganz normal war, dass Prediger oder auch Gemeindeglieder, dass sie sich so intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen, sie konnten die größten Teile der Bibel auswendig. So sehr waren sie damit beschäftigt. Das war das große Ding. Die Bibel war da. Und man hat sie gelesen und auswendig gelernt. Wir haben heute keine Vorstellung, wie intelligent die Leute damals waren. Wie sie ihr Hirn seit Kleinkind auf trainiert haben. Mit was? Mit dem Wort Gottes. Stellen wir uns das vor. Einfüllen, einfüllen, einfüllen vom Wort, bis man es zum großen Teil auswendig konnte. Das hat dann Ende des 17. Jahrhunderts wieder deutlich nachgelassen. Dann kam die Aufklärung. Das war auch so eine Schliche Satans. Und der ganze Humanismus und so weiter und hat wieder einen großen Schatten über das Wort gelegt. Und wie tut er es heute? Wie unterdrückt er heute das Wort? Er hat keine Chance mehr. Es ist durch die Medien überall verfügbar. Es ist millionenfach verfügbar. Er kann es nicht mehr. Versteht ihr? Die Kommunisten hatten heute keine Chance mehr. Sie haben das Ziel gehabt, unser Staat wird bibelfrei. Heute würden sie gar nicht erst probieren, es gibt keine Chance mehr. Es ist so überall verfügbar. Wie tut er es heute? Das Wort verdunkeln.
Über die Kritik und es unwürdig machen.
Genau das. Ins Lächerliche ziehen, genau, verwässern, unglaubwürdig, indem er all diese Philosophien förderte. Eben mit dem Darwin, mit einem Sigmund Freud, mit dem Feminismus dann, mit der liberalen Theologie, mit der Bibelkritik. Das war ein sehr effizienter Weg auch, das Wort auszuschalten wieder. Und die Leute total zu verdunkeln in ihrer Gesinnung. Und diesen Leuten begegnen wir heute, auch heute Nachmittag wieder auf der Straße. Diesen Leuten. Dick verdunkelt in ihrem ganzen Empfinden für die Wahrheit. Wenn wir das kurz nachschlagen in Epheser 4, Epheser 4, 17 bis 19. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ich frage mich, warum hat Paulus so genau gewusst, mit welcher Art Menschen wir es zu tun haben werden? Ist das nicht erstaunlich? Offensichtlich war es damals schon so. Aber wenn es damals schon so war, wie ist es heute? Wie stark ist diese Verhärtung, dieser Unverstand, diese Entfremdung, alles, was göttlich ist, heute mit all diesen Philosophien? Es ist dramatisch. Und doch, ich glaube, dass es noch möglich ist, dass unser Gott noch Menschen retten kann. Wir müssen uns gegenseitig das immer wieder auch sagen und ermutigen. Lassen wir uns nicht entmutigen. Wir hätten allen Grund dazu, auch wenn wir die Menschen beobachten. Aber Gott ist ein mächtiger Gott. Und Christus ist gekommen, dass er die Werke des Satans zerstöre. Und das gilt auch für diese dicken Mauern von Entfremdung und von Unwissenheit. Er ist mächtig genug. Daran wollen wir festhalten. Und auch noch 2. Korinther 4, auch wieder Kapitel 4. Auch da lese ich gleich noch die Verse vorher mit, ab Vers 1. Weil es gerade genau das aussagt, dass wir uns nicht entmutigen lassen sollen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Versteht ihr das Wort wörtlich, das, was Andi soeben gesagt hat? Wie der Feind das macht heute, wo wir das Wort so zur Verfügung haben. Genau so. Mit hinterlistig. Das Wort verfälschen. Da machen wir nicht mit. Da machen wir als kleine Gemeinde nicht mit, nicht ein Haar davon, dass wir das Wort Gottes fälschen würden, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Genau das verhindert, will er verhindern, dass das Licht aufleuchtet. Jetzt blättern wir doch auch noch zu Johannes 1. Johannes 1, diese Einleitung zum Johannesevangelium, eine der wichtigsten Stellen in der ganzen Bibel. Weil es spricht genau davon, was da passiert ist, was Gott gemacht hat, dass er dieses Licht in die Welt gesandt hat, in diese tiefste Finsternis. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Versuchen wir das wirklich tief aufzunehmen. Das Wort war Gott. Gott ist Wort. Gott ist Wort. Und dieses war im Anfang oder von Anfang an bei Gott. Und was ist die Auswirkung dieses Wortes in Vers 3? Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Durch das Wort Gottes, nicht durch Energie, nicht durch Materie, nicht durch Zufall, nicht durch irgendein plötzliches Eintreten von Umständen. Es war nichts da. Es war nichts da, dass irgendetwas hätte schaffen können, außer Gott mit seinem Wort. Und wir wissen, dass das Wort hier die Person Jesu Christi ist. Das Wort war bei Gott. Gott, der Herr Jesus, war das Wort. Nur durch das Gesprochene, von Gott ausgesprochene Wort ist alles entstanden, was entstanden ist. Er ist der aus dem Nichts schafft. Wenn er spricht, so geschieht es. Das ist unser Gott. Freuen wir uns am Wesen unseres Gottes. Wenn er spricht, so geschieht es. Aus dem Nichts kann er schaffen. Viele von uns haben das schon erlebt. Dass er aus dem, da wo nichts war. Und wir haben gebetet und wussten nicht, wie es geht. Und Gott hat geschaffen. Seines Arbeitsstellen oder was auch immer. Gott hat geschaffen. In ihm war das Leben. In diesem Wort. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen oder für die Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Tragik, die wir jetzt schon oft angetönt haben. Der Herr Jesus ist als Licht in die Welt gekommen, steht dann in Vers 9 und 10. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Hier muss ich dazu sagen, der Vers ist leider falsch übersetzt in der Schlachterbibel. Und es sollte viel eher heißen, es war, also dieses wahre Licht, es war das wahre Licht, welches jeden in die Welt kommenden Menschen erleuchtet. Das sehen wir ganz klar aus dem griechischen Text. Die King James Bibel hat es auch genauso übersetzt. Versteht ihr? Es war das wahre Licht. Der Herr Jesus war das wahre Licht. Das nämlich jeden in den die Welt kommenden Menschen erleuchtet. Das ist eine wichtige Aussage, dass wir sie richtig verstehen. Jeder Mensch wird von diesem Licht, das Gott in sein Haus gesetzt hat, das Gott in die ganze Welt gesetzt hat, indem er Jesus schickte. Jeder Mensch wird von diesem Licht erleuchtet. Und die Frage ist, was er mit diesem Licht macht. Wir sehen das dann in den nächsten Versen noch, wie er mit diesem Licht umgeht. Aber jeder Mensch wird von diesem Licht erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich möchte nur noch kurz die Verse hier beenden. Die Zeit ist schon wieder fortgeschritten, aber es gehört so sehr noch in den Zusammenhang. Auch Verse 34 bis 36. Lukas 11, 34. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. In welchem Sinn ist denn das Auge Leuchte oder Lampe des Leibes? Er braucht hier das Bild des Körpers mit seinen Augen. Und das Auge selber ist ja nicht das wahre Licht oder die Lichtquelle. Aber das Auge, nur das Auge, lässt das Licht hinein oder eben nicht. Oder verwehrt dem Licht den Eintritt. Kannst du dir einen Menschen ohne Augen vorstellen? Hat er irgendeine Möglichkeit, auch das hellste Licht wahrzunehmen? Nur über das Auge. Darum ist das Auge die Leuchte des Leibes. Das ganze Lebenshaus, der ganze Leib eines Menschen wird voller Licht sein, wenn er das göttliche Licht einlässt. Wir merken, es geht nicht um den physischen Leib und um unser physisches Auge, aber das innere Auge. Und wenn dieses Auge böse ist, wenn es sich verschließt vor dem wahren Licht, dann wird das Lebenshaus, der ganze Leib wird finster bleiben, steht da. Und genau das tat Israel, genau das, bis auf den Überrest. Und genau das ist, wozu der Teufel die Menschen verführt. Das Auge, das innere Auge, das jeder Mensch hat, um das göttliche Licht hineinzulassen oder nicht, dieses Auge zu verschließen. Ja, den Menschen abzuraten. Nein, schaut weg von diesem Licht. Und jetzt blendet dieser Abschnitt blendet ja zurück eben zu den Versen über das verlassene, geschmückte Haus, wo nach der Befreiung und Reinigung und Schmückung bleibt es leer. Das göttliche Licht wird nicht hineingelassen. Das nimmt Bezug genau auf diese Belehrung des Herrn Jesus auch dort. Dieser Vers. Eine Warnung. Lass das Licht hinein. Lass es hinein. Das Licht des Evangeliums, das Licht des Wortes Gottes. Vers 35. So habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Israel hat wahrhaftig das Licht gehabt. In seiner Mitte. Wir haben gelesen, er kam in sein Eigentum. Er kam als Licht in diese Welt. In sein Eigentum zuerst, nämlich das Volk Israel. Und sein Eigentum nahm ihn nicht auf. Und Israel bildete sich ein, weise zu sein und viel Licht zu haben, viel Erkenntnis zu haben. Und das wahre Licht war unmittelbar in ihrer Mitte. Und sie haben es verworfen. Vers 36 noch. Wenn nun der ganze Leib Licht ist, so dass er keinen finsteren Teil mehr hat, so wird er ganz hell sein, wie wenn das Licht mit seinem Strahl dich erleuchtet. Und hier wieder diese gleiche Lehre, die wir vom Herrn jetzt schon so oft gehört haben. Es geht um das Ganze. Es geht um unser ganzes Leben. Es geht um unseren ganzen Leib. Damit will er sagen, unser ganzes Leben. Um jeden unserer Lebensbereiche. Jeder Winkel soll erleuchtet sein vom göttlichen Licht. Wir dürfen nichts für uns behalten. Wir dürfen nicht. Es bringt Finsternis, es bringt die Finsternis zurück. Sprüche 4, 18, so ein herrlicher Vers, haben die Zeit nicht mehr, es aufzuschlagen, aber es sagt, denn der Weg des Gerechten ist wie das Licht des Morgens. Es scheint heller und heller und heller und heller bis zur vollen Tageshöhe. Das ist hier auch gemeint. Geben wir ihm allen Raum, diesem Licht in uns, dass es heller und heller scheint, bis zur vollen Tageshöhe, sodass kein finsterer Teil mehr in ihm ist. Und wie machen wir das ganz praktisch? Das ist jetzt die letzte Stelle und dann höre ich auf. Dass wir noch 1. Johannes 1 aufschlagen. 1. Johannes, der Apostel, der so praktisch ist. Es geht ihm so tiefe Wahrheiten, wie er weitergeben durfte, wie der Prolog des Johannesevangeliums, das wir soeben gelesen haben. Aber dann wird er ganz praktisch in seinem Brief. Und eben, wie können wir das ganz konkret umsetzen, dass wir Licht in uns haben und es heller und heller wird? 1. Johannes 1, Vers 6 und 7. Vielleicht lesen wir 5 auch dazu. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und jetzt euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und in ihm gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, nämlich der Vater und der Sohn Jesus Christus, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Nämlich mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus und mit uns miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist ja unser Problem, dass wir immer wieder finstere Ecken in uns haben. Die Sünde, die uns noch anhaftet. Und hier sagt Apostel Johannes so konkret, was wir tun können. Lasst uns Gemeinschaft haben. Darum ist die Gemeinde, so wichtig, es gibt keinen anderen Weg als diese Gemeinschaft miteinander, die hier beschrieben ist, zu haben, wo wir durch das Blut Jesu Christi von allen Sünden gereinigt werden. Durch die Gemeinschaft, die wir haben. Weil diese Gemeinschaft im Licht dazu führt, dass wir bußfertig werden, ein feines Sensorium für die Sünden bekommen, es nicht mehr aushalten in der Finsternis und mit diesen Sünden in unserem Leben. Das kann jeder von uns bestätigen. Wann kannst du am besten leben mit den Sünden? Wenn du weg bist von der Gemeinschaft mit dem Herrn und mit der Gemeinde, dann geht es am besten. Und wann geht es am schlechtesten? In der Gemeinschaft, in der Gemeinde, im Licht. Es verträgt es nicht. Es reinigt uns zu unserem Allerbesten. So wird dein ganzer Leib hell sein, wie wenn das Licht mit seinem Strahl dich erleuchtet. Ich möchte noch beten. Ja, treuer Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine große Liebe, dass du uns versöhnt hast mit dem Vater, dass du völlig freiwillig gestorben bist für uns. Wir haben schon angetönt, wie schwer es uns Menschen, selbst wenn wir dich haben, wie schwer es uns Menschen fällt, zu sterben, wenn wir im Voraus daran denken, weil wir noch falsches Denken haben. Aber du bist freiwillig in einen Tod gegangen, den wir niemandem wünschen, in einen schrecklichen Tod, Herr, damit du dein Blut vergießen kannst und so die Gerechtigkeit wirken kannst, die der Vater sucht, und dass du sie uns einfach gibst, Herr. Wie können wir dir danken dafür? Herr, nimm du unsere Leben und gebrauche sie nach deinem Willen. Herr, führe und leite du ein jedes in diese Erkenntnis hinein, was du getan hast, indem du die Gerechtigkeit gibst, die vor Gott gilt, sodass wir Frieden haben mit Gott. Wir danken dir, treuer Herr, und dass du auch uns ganz praktisch hilfst, dass wir in allem Licht werden, bis zur vollen Tageshöhe der Sonne, die es dann am hellsten leuchtet, Herr. Erleuchte du unsere Leben, unser Lebenshaus, all unsere Bereiche mit deinem Licht, Herr. Schenke du ein Wachstum auch in unserer Gemeinschaft mit dir und miteinander. Wir danken dir, du treuer Herr. Amen.